Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Stockt, verstockt. Ich habe überlegt, da fällt mir ad hoc verstockte Wäsche ein. Also wenn irgendwas feucht liegt, dann kriegt das schwarze Flecken und dann kann man es eigentlich wegschmeißen. Kriegt jetzt ein verstocktes Herz schwarze Flecken? Nein, ich denke nicht. Ich denke, dass man sich der Einsicht des Glaubens entgegensetzt und gegen Gott ist und nicht bereit ist, nachzugeben. Und dass man Gottes Wort einfach nicht hören will. Und da fällt mir wieder ad hoc der Pharao ein, als Mose das Volk aus Ägypten führen wollte. Dann da steht immer, und des Pharaos Herz war verstockt. Und er hat ja immer die Plagen, die da kamen. Erstmal hat er gesagt, ja, ihr dürft gehen. Und so wie die Plage wieder nachgelassen hat, hat er sich das Ganze wieder überlegt. Dann ab der sechsten Plage steht aber im Mose, dass Gott das Herz des Pharaos verstockt hat. Also nicht mehr er selber, sondern Gott. Und da denke ich, dass Gott dann irgendwann mal gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und selbst wenn der Pharao dann gewollt hätte, war es ihm nicht mehr möglich, einzukehren und nachzugeben. Und so musste er dann die Strafe tragen. Und das ja mit dem Tod seines Erstgeborenen einherging und mit den ganzen Erstgeborenen, bevor er das Volk hat ziehen lassen. Ich denke aber auch, dass Gott damit seine Macht und Herrlichkeit und Größe dem Volk Israel demonstrieren wollte, damit sie Vertrauen in ihn haben für diesen Auszug. Und als sie dann ausgezogen sind, da wissen wir ja, wie weit das mit dem Vertrauen war. Das hat ja nicht lange vorgehalten. Und dann denke ich, wie ist es denn bei uns? Man hat ja auch manchmal so Dinge, wo man sich sagt, mein Gott, wenn dir das jetzt gut geht, aber da, dann mache ich dies und das. Und dann ist es gut gegangen und dann hat man das irgendwo schon wieder abgelegt in eine Schublade. Ne? Und dann denke ich auch, vielleicht geht es euch auch so, kennt ihr auch Leute, die immer stur sind und die man von keiner anderen Meinung überzeugen kann und die immer gegen alles sind. Und da ertappe ich mich, dass ich das auch manchmal bin. Und war da mein Herz auch verstockt? Ich wünsche euch heute, dass ihr alle eure Herzen weit öffnet, dass ihr die Predigt aufnehmt, sie in eurem Herzen bewahrt und wenn es darauf ankommt, die richtige Entscheidung trefft und immer danach handelt. Amen.
Sensationeller Einstieg. Verstockte Wäsche. Ja, doch, ein Herz kann auch so verstocken, ich glaube schon. Wenn man nicht hört, wenn man einfach immer rebellisch ist, dann wird das auch schmutzig, ne? Unbrauchbar. Von daher vielen Dank, das begleitet uns die Woche. Heute kein Evangelium an diesem Sonntag, weil es sonst zu viele Texte werden. Ein Stück aus dem Propheten Hesekiel habe ich ausgewählt als Predigttext aus Kapitel 2. Da heißt es, und er sprach zu mir. Das ist die Stimme, die zu Hesekiel spricht im Zusammenhang einer Vision, die im ersten Kapitel berichtet wird. Und man kann vermuten, es ist entweder die Stimme eines Engels oder die Stimme Gottes selbst. Du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße. Denn Hesekiel war zu Boden gefallen an dieser imposanten Erscheinung. Ich will mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Der sprach, Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es? Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber sie sollen wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du sollst dich weder vor ihnen noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst sie nicht fürchten, sie nicht und ihre Worte, und sollst dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen. Sie sind ein Haus des Widerspruchs. Du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht, wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah eine Hand zu mir ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle, die breitete sie aus vor mir, die war außen und innen beschrieben. Und stand darauf lauter Klage, Ach und Weh. Und er sprach, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und dann geh hin und rede zum Haus Israel. Und da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, wenn ihr den Propheten Hesekiel mal lesen wollt von Anfang, das ist durchaus spannend, die Vision, die er da hat von dem Thron Gottes. Das ist interessant, das erregt auch die Neugierde. Zum Beispiel habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, irgendwann in einem Gottesdienst, Erich von Däniken, dieser Schweizer, der in seinen UFO-Geschichten da immer so auftritt, der sagt ja hier, der Hesekiel hat ein UFO gesehen, nicht? Außerirdische hat er da gesehen und da begründet er das alles und das ist spannend und da sind die Leute, beschäftigen die sich mit. Aber die eigentliche Botschaft, um die es geht, die wird überlesen. Nicht? Da ist man verstockt, denn in der eigentlichen Botschaft geht es um Gottes Gericht. Es geht darum, dass Gott sein abtrünniges Volk richtet. Und er bezeichnet hier das Volk Israel 6-mal in diesem kurzen Abschnitt als Haus des Widerspruchs. Sie sind immer dagegen. Und wann immer Gott etwas zu sagen hat, dann wissen sie es besser. Und deswegen war die Mission des Propheten Hesekiel sehr heikel, denn es war zu erwarten, wenn er ihnen jetzt Gottes Wort verkündigt, dass sie ihm nur widersprechen werden und Schlimmeres. Wie es im Text heißt, hier Dornen umgeben dich, du wohnst unter Skorpionen. Das erinnert, finde ich, sehr stark an das Wort Jesu, das er seinen Jüngern sagt, wenn er sie aussendet. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Da möchte man nicht sein, auch unter Skorpionen nicht. Wir waren mal im Urlaub, hatten da in Griechenland einen Spieleabend auf unserer Terrasse und auf einmal sprang ein Freund von uns auf, der Stuhl flog gleich weg, weil so ein Skorpion da lang lief. Da möchte man ja nicht gestochen werden, nicht? Keine angenehme Aufgabe. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das heißt doch, wenn Jesus jetzt auch ein solches Bild nimmt, es lagen Jahrhunderte dazwischen. Hesekiel, ein paar hundert Jahre später Jesus. Und es hatte sich nichts geändert, nicht wahr? Die Botschafter des Wortes Gottes sehen sich ausgesetzt, viel Widerspruch und Anfeindung und Gefahr mitunter auch. Es hat sich nichts geändert. Und das, obwohl Hesekiel ja eine Gerichtsbotschaft auszurichten hatte, die war hart und unangenehm, während Jesus ja auftritt und das Evangelium verkündigt. Gnadenbotschaft wollten sie trotzdem nicht hören. In den Synagogen, Gnadenbotschaft, nicht? Da werden Menschen heil. Und dann sind sie dagegen. Boah, am Sabbat hat er geheilt. Ein Haus des Widerspruchs. Es ist dasselbe. 2000 Jahre später sind wir von Jesus gesandt, verkündigt mein Evangelium aller Kreatur unter allen Völkern und es hat sich immer noch nichts geändert. Merkt ihr was? Na, wenn wir in die Welt hinausgehen und sagen, piep, 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 Gott hat alle lieb, dann wird natürlich kein Haus des Widerspruchs deutlich. Aber wenn wir Gottes Wort wirklich verkündigen, wie Karl Barth gesagt hat, es ist Gottes Zuspruch, Evangelium, aber auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Das können wir nämlich nicht gestalten, einfach wie wir wollen, sondern wie Gott sagt. Und wenn wir das verkündigen, werden wir schnell merken, wir sind auch in einem Haus des Widerspruchs. Da werden wir nicht bejubelt werden. Im besten Falle ernten wir Gleichgültigkeit, vielleicht auch Spott oder den Vorwurf der Intoleranz. Das ist die modernste Form. Das ist immer der Vorwurf der Intoleranz. Nicht? Wenn wir sagen, aber Christus ist der Weg zum Leben, ist er intolerant. Ein Haus des Widerspruchs. Und deswegen ist dieser Text für uns auch hilfreich, auch wenn wir keine Vision bekommen. Wir brauchen keine Vision. Wir haben das Wort Gottes, ist jetzt offenbart. Ne? Es ist in der Welt. Hesekiel hat es empfangen, auch andere Propheten mit Visionen, die Jünger mit kräftigen Zeichen und Wundern. Wir brauchen das nicht. Es ist in der Welt, das Wort Gottes. Und die Zusage, die Gott Hesekiel gegeben hat, die ist auch für uns wegweisend. Denn wir sind ja auch gesandt. Jesus hat es ja gesagt, nicht? Hat seine Jünger in die Welt gesandt. Und da spricht Gott, ich habe hier 4 kurze Punkte zu Hesekiel, du sollst dich nicht fürchten. 2-mal sagt er das, du sollst dich nicht fürchten. Gott sagt, ich weiß schon, du wohnst an einem schwierigen Ort, umgeben mit schwierigen Leuten, dein Auftrag ist nicht leicht, aber du sollst dich nicht fürchten. Menschenfurcht ist ein Thema für uns, aber eben auch für die Boten Gottes schon zu allen Zeiten. Es war ja eine heikle Mission, denn Hesekiel hat nicht nur dem Volk Israel gepredigt, sondern im Propheten findet man auch Gottes Worte, ganze Abschnitte gegen die Völker, gegen die Babylonier zum Beispiel. Oh, das war heikel, die Babylonier hatten die ganze damalige Welt erobert. Da soll man als Prophet auftreten und gegen die was sagen? Es fällt uns ja hier schon in einer relativ liberalen Gesellschaft nicht leicht, etwas zu sagen gegen die Mehrheitsmeinung, nicht? Und die Babylonier waren nicht zimperlich, die haben schnell mal Leute den Kopf kürzer gemacht. Dann war es noch gnädig. Wenn es einfach nur der Kopf war, der abgeschlagen wurde. Menschenfurcht ist immer ein Thema, wenn es darum geht, Gottes Wort einer Welt zu sagen, die das gar nicht hören will. Ein 2. Gedanke. Hesekiel soll das Wort Gottes verkündigen, ob sie es hören wollen oder nicht. Sagt Gott 2-mal in dem Abschnitt. Ne? Sie hören es oder sie lassen es. Was heißt das denn für uns? Wir sind alle berufen, in der einen oder anderen Weise Prediger der Botschaft Gottes zu sein. Nicht ich, weil ich einen Talar anhab. Sondern Jesus hat allen seinen Jüngern gesagt, bezeugt das Evangelium. Ihr wisst das, die Gemeindearbeit ist hier schon seit 20 Jahren, seit ich hier bin, immer darauf ausgerichtet, dass die Gemeinde sprachfähig wird. Nicht? Und wie sprachfähig Gemeindeglieder sein können, haben wir ja gerade erfahren beim Wochenspruch mit der verstopften Wäsche, komme ich gar nicht drüber weg. jeder Christ. Und was wird uns hier jetzt gesagt bei Hesekiel? Du sollst es verkündigen, ob sie es hören oder nicht. Das heißt, ein Botschafter der Botschaft Gottes muss unabhängig werden vom Erfolg. Das heißt das doch, nicht? Mach das, sag, was zu sagen ist, egal ob sie es hören wollen oder nicht und wie das Ergebnis ist. Das heißt das doch. Ja, das ist aber vielsagend. Denn ich merke ja, dass in den Gemeinden Land auf, Land ab, aller Orten man sehr stark danach fragt, ob man Erfolg hat. Ob wir die Leute begeistern können. Das darf doch nicht der Fokus der Gemeinde sein. Ob wir die Leute damit begeistern, ob wir Erfolg haben oder nicht. Das darf gar nicht unsere Fragestellung sein. Die einzige Fragestellung für uns, die relevant ist, ist die Frage, verkündigen wir das, was uns aufgetragen ist? Und zwar völlig unabhängig davon, ob die Leute Beifall klatschen und kommen in Strömen oder ob sie wegbleiben. Das hat uns gar nicht zu interessieren. Welche Botschaft sollen wir ausrichten? Gott wird uns einmal beurteilen. Das ist ja ganz klar. Also das Neue Testament ist ja voll davon. Und dann wird er nicht danach fragen uns und sagen, sagt mal, warum haben die Leute euch eigentlich nicht gehört? Das wird Gott uns nicht fragen. Wenn wir nächstes Jahr zum Beispiel eine Evangelisationswoche machen und es kommen da kaum Leute hin, weil die alle sagen, das interessiert uns nicht, wird Gott uns nicht fragen, warum sind die Leute nicht gekommen? Aber wenn wir keine machen, obwohl er es uns befohlen hat, wird er uns fragen, wieso habt ihr eigentlich das nicht gemacht? Da wird er uns fragen, warum habt ihr denn die Botschaft nicht gesagt, den Menschen? Das wird er uns fragen. Nicht, warum haben die euch nicht zugehört oder das geglaubt. Zweiter Gedanke. Ein Prediger der Botschaft und auch eine Gemeinde muss sich unabhängig machen von diesem ganzen Erfolgsdenken. Ein dritter Gedanke. Der Prophet ist potenziell immer in der Gefahr, so zu werden wie seine Umwelt. Denn Gott sagt zu Hesekiel, du aber Menschenkind, widersprich nicht, wie das Haus des Widerspruchs tut, ne? Und tu, was ich dir sage. Das heißt, Hesekiel ist hier in einem Umfeld, in einem Volk, was ständig gegen Gott rebelliert und Gott sagt, pass auf, dass du nicht genauso wirst. Ist das die reale Gefahr der Gemeinde Jesu in unserer Zeit? Dass wir genauso werden wie die Umwelt, die das alles nicht hören will, die Gottes Maßstäbe nicht hören will, zu allen möglichen Lebensordnungsfragen, schieben wir das weg und sagen, ja, aber das war früher mal. Nicht? Heute machen wir das alles anders. Ja, sicher, machen wir, aber Gottes Segen hat das nicht. Also die Gemeinde ist herausgefordert eben, nicht wie die Umwelt immer alles besser zu wissen. Und wenn Gott sagt in seinem Wort so oder so, Jesus sagt in der Bergpredigt, segnet die euch fluchen, dann gilt auch dieses Wort, seid nicht wie das Haus des Widerspruches, dass ihr es immer besser wisst und sagt, nee, das machen wir jetzt aber nicht, ja, aber diesen Menschen kann ich jetzt nicht segnen. Sondern da müsste man ja viel mehr in sich gehen und sagen, die Wahrheit auf einmal, die ich feststelle, ist, dass dieser Mensch, weil der mich so aufregt, dass ich den gar nicht segnen will. Und wisst ihr, das ist Schuld, das ist Sünde. Das ist Rebellion. Und viele andere Punkte könnte man jetzt nennen. Auch die Gemeinde Jesu muss ihre Berufung dadurch bewähren und erweisen, dass sie eben gehorcht und tut, was Gott sagt. Genau wie der Prophet hier das gesagt bekommt. Zuletzt, Punkt 4. Sehr merkwürdig mit dieser Schriftrolle. Also das wisst ihr, man hatte dieses Papyrus so aufgedreht, ne? Und die meisten Schriftrollen waren einseitig beschrieben, die war aber vorne und hinten beschrieben und lauter Weh und Ach, also Klage. Nicht? Gott klagt über den Zustand in seinem Volk und dass dann auch notwendig das Gericht kommen wird. Weh, Klage, Ach und Weh. Auf beiden Seiten. Also da reicht eine Seite nicht. Also ich denke auch mal, wenn Gott alles zusammenträgt, was gegen uns spricht, da reicht eine Seite nicht hier im Buch. Da muss man wirklich alles einen Platz ausnutzen. Jetzt soll Hesekiel diese Schriftrolle essen. Das ist erstmal vorstellbar. Gut, das war jetzt Papier, ne, aus Papyrus hergestellt. Das ist bestimmt jetzt nicht besonders nahrhaft und lecker, aber auch nicht giftig. Also kann man schon essen. Wir wissen aber auch nicht genau, ist das alles nur Vision? Oder wie so ein Traumbild? Oder ist das real? Wird jetzt hier nicht gesagt. Aber viel wichtiger ist ja die Frage, was soll das denn eigentlich bedeuten? Was soll das eigentlich bedeuten? Und ich finde, die Bedeutung liegt sehr schnell auf der Hand, wenn gesagt wird, du sollst dein Inneres füllen. Fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe, heißt doch, wir sollen Gottes Wort empfangen und wirklich verdauen, also wirklich aufnehmen. So wie man, wenn man etwas isst, muss man das ja zerkauen, da fängt im Mund schon die Verdauung an mit den Enzymen und dann geht das im Magen weiter und dann wandert das durch den ganzen Verdauungstrakt und dann wird das aufgenommen in den eigenen Körper. Es wird dann ein Teil von uns, was wir essen. Und so soll also hier das Wort Gottes gegessen werden, verdaut werden, dass es ein Teil wird. Und dann soll Hesekiel hingehen. Das sagt er hier genau. Iss, was du vor dir hast und dann geh hin und rede. Und das heißt, dass eine Gemeinde, auch einzelne Christen, die sich nicht mit dem Wort Gottes füllen, um das zu verdauen, und das ist manchmal schwer zu verdauen. Also sagen Gemeindeglieder ja dann auch oder so, ja, aber das ist immer schwierig zu verstehen, ich verstehe das nicht, die Bibel, ja, es ist schwer zu verdauen. Also ein Softeis ist leichter zu verdauen zum Beispiel als ein Steak. Oder Rohkost ist auch vielleicht schwieriger zu verdauen als andere Sachen. Aber es ist eben auch nahrhaft, ein Vollkornbrot zum Beispiel, muss man länger kauen. Wenn Gläubige sich nicht füllen mit dem Wort Gottes und daran kauen und es verdauen, damit es Teil werden kann von ihnen, sind sie nicht geeignet und tauglich, das Wort zu verkündigen den anderen. So einfach ist das. Das heißt das. Das heißt, eine Gemeinde oder auch Einzelne, die sich verweigern, das Wort Gottes aufzunehmen, damit es ein Teil wird in unserer Gedankenwelt, in unserem Inneren, dass wir davon wirklich geprägt werden und man sagen kann, davon lebe ich ja in Wahrheit, sonst vegetiere ich nur. Das Wort Gottes bringt mich wirklich zum Leben, wie in dem Psalm das ja auch schön gesagt ist. Ich merke ja, wie die Bildsprache der Bibel hier wiederkehrt. Im Psalm, dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. So auch hier bei Hesekiel. Obwohl das alles Gerichtsworte sind, die er da isst. Gottes Gericht über diesem Volk. Kann sowas süß sein? Das ist mein letzter Gedanke. Also wenn man Menschen damit konfrontiert, dass Gott die Welt richten wird, dann sagen sie, also fürchterlicher Gedanke, wegschieben. Wenn wir uns mit den ganzen Dingen beschäftigen, mit den Dingen Gottes, dann werden wir das kauen und feststellen, es geht ja gar nicht anders. Die Menschen suchen nach Gerechtigkeit, nicht? Wir finden das nicht. Das ist jetzt, heute ist Wahlsonntag, ja, was ist gerecht? Das ist eine schwierige, sehr schwierige Frage. Wer tritt da wirklich ein für Gerechtigkeit? Manche Parteien haben hier einen Punkt, wo man sagt, das finde ich gerecht, richtig, manche da und dann steht man da. Aber die Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist ja in der Welt. Und wann immer ein Auto fährt hier, wo dann hinten drauf steht Todesstrafe für Kinderschänder, merkt man, aha, hier ist auch wieder ein Mensch, der irgendwie innerlich aufbegehrt und sagt, hier muss doch irgendwie Gerechtigkeit geschaffen werden. Das ist unser tiefstes Empfinden. Und die Bibel sagt, ja, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Aber das Problem ist, was wir hören müssen, wenn Gott Gerechtigkeit schafft und Sünde straft, dann macht er das nicht nur bei den anderen, sondern dann gilt das auch für mich. Das ist erst einmal gruselig. Durch das Evangelium wird diese Botschaft allerdings in ein neues Licht gerückt, wo Christus für uns eingetreten ist. Das Gericht Gottes ist auf der Welt. Er hat es getragen für mich, weil es nötig war. Ist ja kein Spiel. Und dann wird diese ganze Botschaft, die Gott dieser Welt zu verkündigen hat, wenn wir die kauen und verdauen, wird die wirklich süß. Und merkt ihr, da ist dann der Unterschied, was viele Menschen nicht begreifen können, wenn sie so außenstehend sind, sagen, wie kann euch dieses Wort etwas bedeuten? Das verändert sich im Aufnehmen. Nicht? Wenn wir es aufnehmen, dann wird es verwandelt, dann wird das eine Nahrung, wo man merkt, das ist angenehm. Ein angenehmes Wort, aber nur dann. Und das wünsche ich euch und mir, dass wir da dranbleiben, das Wort Gottes immer wieder neu zu hören und zu verdauen, uns anzueignen. Herzliche Einladung, am Dienstag ist Bibelkurs zum Buch Richter. Das war jetzt die Überleitung, der kleine Werbeblock. Und wir singen jetzt aus dem Lied, von dem Liedblatt, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln trägt und Früchte bringt. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.